ARD Sounds.
1. November 1929, 9 Uhr abends. Am Bahnhof Zoo ist viel los. Mehr als sonst um diese Uhrzeit. Hunderte Menschen strömen aus der Hardenbergstraße heran, drängen auf den Bahnsteig.
Alle warten auf den Sonderzug, der heute Abend auf Gleis 1 einfahren soll. Pressefotografen schieben sich durch die Menge. Für freie Sicht auf den Mann, der seit Wochen voller Spannung in Berlin erwartet wird.
21.19 Uhr. Die große, schwarze Lok kommt schnaufend zum Stehen. Köpfe recken sich, Stimmen werden lauter. Wo ist er? Sieht ihn jemand?
Er steigt aus dem allerletzten Wagen. Teurer schwarzer Anzug, Schnurrbart, Nickelbrille, große Entourage. Für einen Moment wirkt das alles fast feierlich. Dann kippt die Stimmung.
Pfiffe, Buhrufe, geballte Fäuste. Der Mann, auf den ganz Berlin wartet, ist kein berühmter Filmstar. Es ist der Oberbürgermeister.
Mit Mühe und Not hält die Schutzpolizei den wütenden Mob davon ab, gleich selbst kurzen Prozess mit dem Oberhaupt der Stadt zu machen.
Gustav Böß ist das Gesicht des größten Polizskandals der Weimarer Republik. Ein Skandal, der nicht nur seine Karriere zerstören wird, es ist der Anfang vom Ende der ersten deutschen Demokratie.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin mit Crime History. Historische Verbrechen aus Berlin und Brandenburg.
Und wie immer Crime History mit Jana Falkenstein und
Florian Prokop. Und wie ihr vielleicht aus unserem kleinen Opener schon mitnehmen konntet, das hier ist kein ganz klassischer Crime History Fall.
Niemand wird erschossen, erstochen, erwürgt oder erschlagen. Auch mal ganz wohltuend.
Ja.
Und die Geschichte ist auch ohne Mord hochspannend.
Berlin brennt, also metaphorisch gesprochen. Als im Herbst 1929 aufgedeckt wird, dass drei Unternehmer die Hauptstadt um mehrere Millionen Mark betrogen haben. Angeblich ermöglicht und gedeckt durch Stadträte, Bankdirektoren und den Oberbürgermeister Gustav Böß. Der ist allerdings zu diesem Zeitpunkt...
Tennisspiel. Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Wegner, der lag da so. Ich konnte nicht anders.
Ja. Aber es ist vielleicht sogar noch besser. Gustav Böß ist auf einer vergnüglichen Reise durch Amerika und er hält es auch nicht für nötig, seine Tour vorzeitig abzubrechen. Und die Quittung dafür, das haben wir ja gerade schon gehört, bekommt er dann auch wenige Wochen später am Bahnhof Zoo.
Lernen wir Gustav Böß doch erstmal kennen. Er wird 1873 in Gießen geboren, ein Hesse. Studiert Rechtswissenschaften und Volkswirtschaft und arbeitet zunächst in der Finanzverwaltung, unter anderem bei der Königlichen Eisenbahndirektion Berlin.
1910 geht er in die Politik. Er ist in der DDP, das ist die Deutsche Demokratische Partei. Also er ist ein Linksliberaler und erst wird er Stadtrat in Schöneberg, dann zwei Jahre später Kämmerer der Stadt Berlin. Heißt also, sagt man heute nicht mehr Kämmerer, er ist für die Finanzen der Stadt zuständig. Finanzsenator ist heute das Wort. Also Böß war damals das, was Stefan Evers von der CDU heute ist.
Zumindest jetzt, wo wir aufnehmen. Ist ja immer sehr dynamisch, alles in Berlin, ne? Böß gilt nicht unbedingt als charismatischer Politiker. Er ist eher so der Typ Verwalter. Also Finanzen sind genau sein Ding. Er gilt als sehr strukturiert und organisiert, ein Mann der Zahlen.
1921 wird Gustav Böß mit den Stimmen der SPD, die sind damals stärkste Kraft in Berlin, zum Oberbürgermeister gewählt. Und der Job des Bürgermeisters ist vermutlich zu keiner Zeit besonders einfach.
Du möchtest dich bei Kai Wegner beliebt machen.
Nach deinem Fauxpas gerade? Nee, ich will gar nichts. Ich bin hier wirklich nur ein ganz kleiner True-Crime-Podcaster. Aber ich wage zu behaupten, dass Gustav Böß es noch schwerer hatte als Herr Wegner heute. Er tritt sein Amt wenige Monate nach der Gründung von Groß-Berlin nämlich an. Also da wurde aus einer 2-Millionen-Stadt durch die Eingemeindung der Vororte und Randgemeinden über Nacht eine 4-Millionen-Menschen-Metropole.
Und damit war Berlin dann, oder Groß-Berlin, nach Einwohnerzahl hinter London und New York die drittgrößte Stadt der Welt. Heute liegt Berlin übrigens auf Rang 95, was die Einwohner angeht. Und Alt-Berlin war wirklich mickrig. Mir war das vorher gar nicht so klar. Also ihr müsst euch vorstellen, dass der heutige Bezirk Treptow-Köpenick alleine größer ist als Berlin vor 1920, Gesamt-Berlin. Mit der Reform verdreizehnfacht sich die Fläche der Stadt. Nur Los Angeles ist damals flächenmäßig noch größer.
Mit dabei ist natürlich auch heute wieder Kriminalhistorikerin Regina Stürico, immer noch mit gebrochenem Arm, ne?
Ja, hallo, ich grüße euch.
Regina, sag doch mal, warum hat man das überhaupt gemacht mit der Eingemeindung?
Naja, dafür gibt es mindestens zwei gute Gründe. Erstens sollte Berlin endlich eine richtig große Weltstadt werden, die mit anderen Städten in Europa oder in der Welt konkurrieren konnte. Und es ging um Steuern. Berlin war ja arm und hatte viel Ausgaben, auch für Sozialausgaben. Und die Städte drumherum, die waren nun absolut nicht arm. Und ein Groß-Berlin hätte also mehr Geld gehabt und hätte sich auch mehr leisten können.
Und der Kern, also das, was damals Berlin war, das sind ja wirklich nur ein paar Bezirke, ne? Was war der Kern und welche Städte drumherum waren so interessant für Berlin?
Ja, also der Kern waren Wedding, Tiergarten, Mitte, Prenzlauer Berg, also Teile von Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Kreuzberg. Ja, das war Berlin, das war ganz Berlin.
Und dann ja. Dazu kam?
Dazu kamen dann die naheliegenden Städte, also Charlottenburg und Wilmersdorf hatten schon einige Jahre vorher das Stadtrecht bekommen. Also es waren richtige Städte und sie waren ja unmittelbar, hatten sie sich an Berlin, also unmittelbar grenzten sie an Berlin. Und es war naheliegend, von den Steuergeldern, die Charlottenburg einnahm, zu profitieren.
Und wie gefiel das den Charlottenburgern zum Beispiel oder auch den anderen Gemeinden rund um Berlin, dass sie jetzt zu Berlin gehören sollten?
Die Charlottenburger und auch andere Städte rund um Berlin, die fanden das überhaupt nicht gut. Charlottenburg zum Beispiel zog auch wohlhabende Berliner an, denn in Charlottenburg waren die Steuern geringer. Das ärgerte wiederum die Berliner Verwaltung, denn dadurch gingen Steuergelder verloren, die Berlin dringend, dringend brauchte. Und bei einer Eingemeindung von gerade dieser wohlhabenden Städte, das hätte bedeutet, dass die Steuergelder auch für das ziemlich klamme Berlin herhalten mussten. Und das fanden die Charlottenburger überhaupt nicht gut. Die sagten, was, wir sollen unser gutes Steuergeld in dieses bettelarme Berlin bringen? Wir sind doch, nein, also das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Nein, also die Charlottenburger,
schöne Grüße an Markus Söder.
Ja, die waren stinksauer. Und man kann wirklich sagen, ja, Charlottenburg war das Bayern Preußens.
Ja, denen ging es richtig gut, aber damit war es dann vorbei 1920.
Ja. Neues großes Berlin. Das heißt, es gibt eine neue Verwaltung, es gibt neue Bezirke, neue Zuständigkeiten, aber zwei Dinge ändern sich wohl nie in Berlin. Zum einen leere Kassen, Berlin war massiv verschuldet und es herrscht außerdem, Nummer zwei, massive Wohnungsnot.
Und kommt uns auch bekannt vor, Gustav Böß, der Oberbürgermeister, muss sich 1921 mit einer Rattenplage rumschlagen. Also kann ich jedenfalls ein Lied von singen, bei mir am Kotti. Da rennen die nicht mal mehr weg, wenn ich zur Mülltonne komme.
Ja, die sagen, töte Herr Falkenschneider, sonst gibt's eine Schelle.
Ja genau, Flo, die Berlinern, ja. Die Ratten am Kotti. Am 23. November 1921 ruft Bürgermeister Böß den Großkampftag gegen die Ratten aus. Jeder Hausbesitzer ist verpflichtet, Rattengift auszulegen. Wer es nicht macht, riskiert eine Geldstrafe von 150 Reichsmark oder, wenn er nicht zahlen kann, sogar eine Haftstrafe.
Crazy. Und noch ein Thema ist anscheinend Dauerbrenner in Berlin, die Bebauung des Tempelhofer Felds. Noch 1922 heißt es, man wolle große Teile des Feldes als Erholungsfläche für die Bevölkerung erhalten. Und kurze Zeit später wird, vorangetrieben durch Bürgermeister Böß übrigens, dann doch der Bau des Flughafen Tempelhof beschlossen. Und wo du gerade verraten hast, wo du wohnst, am Kotti, sage ich nochmal für alle, kann ich auch sagen, wo ich wohne, nämlich am Tempelhofer Feld, beziehungsweise je nachdem, wann ihr den hört, den Podcast, ich suche gerade eine Wohnung. Also.
Wir kümmern uns um dich. Böß will Berlin zu einer modernen Weltstadt machen. Er lässt zum Beispiel auch die U-Bahn weiter ausbauen und die Messe Berlin. Die erste große Funkausstellung, die erste grüne Woche, All das findet unter Gustav Böß statt. Bei der Einweihung des Funkturms 1926, damals das Symbol der modernen Technik, hält er die Eröffnungsrede.
Und Böß fördert außerdem die städtische Wohlfahrtspflege, Kunst, Kultur und den Sport. Der veranstaltet jährlich die Turn- und Sportwache, um die Berliner und Berlinerinnen in Bewegung zu bringen. Und er lässt Sportstätten bauen, Spielplätze, Parks und Freibäder.
Klingt super.
Klingt guter super, Mann. Ja. Aber genau bei diesem Thema zeigt sich, dass Böß bei Finanzierung, wie sage ich's, einfallsreich ist. Wer bauen wollte, also vor allem wer Häuser aufstocken wollte, der wurde vom Bauamt direkt ins Büro des Oberbürgermeisters geschickt. Zitat Böß. Ich habe ihnen dann gesagt, dass ihre Bauvorhaben der Bevölkerung Licht und Luft wegnehmen und dass es ihre moralische Pflicht sei, etwas dafür zu geben, damit an anderer Stelle durch Schaffung von Sportplätzen Licht und Luft für die Bevölkerung geschaffen werden könne. Dieser Anregung sind die Antragsteller auch stets nachgekommen.
Mit anderen Worten, wer bauen wollte, musste zahlen. Ja. Wer nicht zahlte, durfte nicht bauen. Klingt aus Bürgersicht nach einem guten Deal, muss man ja mal so sagen. Aber rechtlich ist das mindestens eine Grauzone.
Also heute gibt es ja so eine Regelung auch. Ne? Du willst ein Wohnquartier bauen, dann finanzierst du anteilig auch eine Kita und Grünflächen. Aber das wird natürlich nicht im Büro des Bürgermeisters unter vier Augen verhandelt. Hoffentlich.
Gehen wir mal von aus. Also, Böß hat schon ziemlich spezielle Methoden, könnte man sagen. Zum Beispiel, nachdem er den berühmten Maler Max Liebermann die Ehrenbürgerschaft verliehen hat, ist er angeblich raus zu ihm nach Wannsee gefahren, hat ihm die Urkunde gebracht, Kaffee getrunken und hat auf dem Weg nach draußen ein Bild von Liebermann von der Wand genommen mit den Worten: So, Herr Liebermann, jetzt hat die Stadt ja was für Sie getan, jetzt können Sie auch mal was für die Stadt tun. Und dann ist er mit dem Bild unterm Arm rausmarschiert.
Wow.
Ja.
Allerdings sind es nicht diese ganzen unfreiwillig geschenkten Sportplätze oder Bilder, die ihm diesen wenig herzlichen Empfang am Bahnhof Zoo bescheren. Was ihn zu Fall bringt, ist ein Pelzmantel für läppische 375 Mark.
Böß am Apparat?
Gustav, ich bin's.
Hermine, Liebes, wie schön. Wie ist die Kur? Geht's dir schon besser?
Ach ja, es geht. Du, der Pelzmantel ist heute mit der Post gekommen von der Firma Sklarek.
Oh, na endlich. Gefällt er dir?
Ja, ja doch, er ist schön. Er ist nur etwas billig.
Wie? Schlecht gearbeitet? Ich ruf gleich bei Sklarek an, so geht's ja nicht.
Nein, ich meine den Preis. 375 Mark steht auf der Rechnung. Schatz, ich hatte eher mit 3000 gerechnet.
375? Das ist wirklich sehr günstig für einen Nerd.
Gustav, das kommt mir irgendwie komisch vor.
Mach dir mal keine Gedanken, Liebes. Ich kümmere mich drum.
Im Sommer 1928 bestellt Oberbürgermeister Böß bei den Sklarex einen Nerzmantel für seine Frau Hermine, die gerade in Bad Gastein zur Kur ist.
So ein Nerzmantel kostete gut und gerne 5000 Mark. Und über diese Summe ist das Paket auch versichert, das im Kurhotel für Frau Oberbürgermeister eintrifft.
Gustav Böß bekommt ihn aber zum sagenhaften Freundschaftspreis von 375 Mark. Hatte er das mit den Sklarex so abgesprochen und seiner Frau einfach nichts gesagt? Und vor allem, was hat die Firma Sklarek dann im Gegenzug von ihm bekommen?
Die Sklarex. Das sind die drei Brüder Max, Leo und Willi Sklarek. Söhne russisch-jüdischer Einwanderer und in Berlin bekannt wie bunte Hunde.
Vor allem auf den Pferderennbahnen der Stadt. Wenn euch das Thema besonders kickt, da haben wir in Folge 5 über Max Klante auch ausführlich drüber gesprochen, Hoppegarten und Co. Hört da gern mal rein. Die Sklarex haben einen eigenen Rennstall, sie wohnen in schicken Villen und besonders Willi und Leo sind bekannt für ihre ausschweifenden Partys.
Sie verkehren in den besten Kreisen und sind hervorragend vernetzt, speziell in Berlins Politik und Verwaltung. Also, das kommt später. Zu Beginn ihrer Textilhandelkarriere laufen die Geschäfte so lala. Anfang der 20er Jahre plagen sie besonders große Geldsorgen.
Und was macht man da? Man geht zu einer Wahrsagerin. Also zumindest macht Max Sklarek das.
Regina, warst du schon mal bei einer Wahrsagerin?
Nein, noch nie. Ich werde auch nie hingehen.
Aber war das üblich in der Weimarer Republik in den 20er Jahren?
Ja, das war sehr verbreitet. Also Wahrsager und auch Wahrsagerinnen, die annoncierten tatsächlich in Zeitungen für ihre Dienste. Das ist, glaube ich, ganz speziell etwas für Krisenzeiten, dass die Menschen wissen wollen, ja, was kommt jetzt? Wird es noch schlimmer oder wird es vielleicht besser? Das war ein Strohhalm, an dem sich viele halt festhielten und ja, mehr oder weniger skrupellose Menschen, die sich Wahrsagerinnen oder Wahrsager nannten, ja, die profitierten davon.
Du meinst, die konnten gar nicht hell sehen? Also da wurde auch viel Schindluder mitgetrieben.
Da wurde viel Schindluder mitgetrieben und viele Fälle, die landeten auch tatsächlich vor Gericht.
Wegen Betrugs dann einfach?
Wegen Betrugs, ja.
Für eine Mark schlechte Nachrichten, für 5 Mark gute Nachrichten. So ungefähr wahrscheinlich.
Ja, so ungefähr, ja. Mhm.
Gab es da so richtige Berühmtheiten in Berlin?
Naja, es war ja nicht nur die Wahrsagerei, die so florierte, sondern auch der Okkultismus. Ja, also dass man sich mit Toten in Verbindung setzen kann durch Tischrücken oder sowas. Und also richtig auch richtige Hellseher, nicht nur Wahrsager, also die in die Zukunft blickten, auch ganz allgemein. Ja, und da gab es einen ganz berühmten, nämlich Erik Jan Hanussen. Seine Geschichte wurde auch mehrfach verfilmt. Er trat mit seiner Hellseher-Show in den Varietés auf, im Wintergarten.
Und stimmt das, Wahrsagerinnen wurden auch in polizeilichen Ermittlungen eingesetzt?
Ja, man wollte das. Man hat das wohl auch versucht. Aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt.
Warum wohl?
Kann ich mir auch nicht erklären.
Gibt es keinen Fall, den mal eine Wahrsagerin gelöst hat? Regina, du kennst doch alle Fälle der Weimarer Republik.
Ja, es gibt einen Fall irgendwo in einer Provinzstadt, wo wohl eine Wahrsagerin den Mörder eines Bürgermeisters entlarvt hat. Aber wirklich richtig klar war das auch nicht. Also einen richtig tollen Fall, wo eine Wahrsagerin einen Fall aufgeklärt hat. Nee, der ist mir echt nicht bekannt. Ist mir noch nie begegnet.
Das ist nämlich mein großer Traum, dass wir so einen Fall mal machen.
Ja, wäre mein Traum auch. Ja,
also ich habe eine Vorahnung, dass es da schon noch einen tollen Fall gibt.
Meinst du,
das und
passiert?
Das werden wir eines Tages machen.
Das wäre schön.
Jetzt macht aber Florian den Hellseher.
Ja, genau. Ihr müsst mir da nur wenig Geld für zahlen, dann sage ich euch das. Aber zurück zu Max Klarek. Der geht sogar wöchentlich zur Wahrsagerin seines Vertrauens und das ist Lisbeth Seidler in der Körnerstraße in Neukölln.
Du bei dir um die Ecke.
Bei mir um die Ecke. Die kriegt 250 Mark für jede Sitzung und als er in großer Geldnot ist, der Max Klarek, sagt sie zu ihm: Fahr zum Hermannplatz, da lösen sich all deine Probleme.
Ich sag ganz ehrlich, dafür hätte ich nicht bezahlt.
Nee, ich kenne auch wirklich kein einziges Problem, das sich am Hermannplatz lösen lässt in Berlin. Eher wird es schlimmer da. Aber gut, Max Klarek, der folgt ihrem Rat und am Hermannplatz vor einem Kiosk lernt er an diesem Tag angeblich Dr. Felix Kieburg kennen. Das ist der Geschäftsführer der städtischen Kleidervertriebsgesellschaft.
Nicht schlecht, Frau Seidler, das ist ja ein echter Volltreffer.
Ja.
Die Kleidervertriebsgesellschaft, kurz KVG, versorgt damals nämlich alle städtischen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Alten- und Fürsorgeheime, die Polizei, die Verkehrsbetriebe mit Textilien. Die Berliner Bezirksämter sind verpflichtet, ihren gesamten Bedarf an Kleidung über die städtische KVG zu beziehen und die Sklareks sind ja Textilhändler.
Nach diesem netten Treffen am Hermannplatz werden Max Sklarek und Felix Kieburg Freunde und die Firma Sklarek wird Hauptlieferant der KVG. Also das ist ziemlich lukrativ, aber es wird 1925 sogar noch besser. Da steht die KVG nämlich vor dem Konkurs und die Sklareks bieten an zu übernehmen. Aus einem städtischen Unternehmen wird also ein Privatunternehmen, aus der KVG wird die KVG Gebrüder Sklarek und sonst ändert sich im Grunde nichts.
Am Anfang werden nur kleine Verträge abgeschlossen. Sklareks liefern zum Beispiel sämtliche Decken für öffentliche Einrichtungen. Später gibt es da eine Zusage für Aufträge in Höhe von 50.000 Reichsmark monatlich. Und 1926 dann endlich der große Wurf, der Auftrag für sämtliche Textilien der Stadt. Die Bezirksämter sind wieder verpflichtet, ausschließlich bei der KVG, und jetzt eben bei den Sklareks zu kaufen.
Also es ist wirklich ein ganz wunderbarer Monopolvertrag, den die Brüder da aushandeln. Und das heißt natürlich auch freie Preisgestaltung. Die Sklarex nehmen von den Bezirksämtern bis zu 300% Aufschlag für ziemlich minderwertige Ware, aber das kommt alles erst viel später raus.
Die überhöhten Preise sind auch nicht der große Skandal. Der wird 1929 aufgedeckt. Im Herbst wird bei der Berliner Stadtbank eine Revision durchgeführt. Nichts Ungewöhnliches, Routine, solche Kontrollen finden regelmäßig statt. Und dabei werden auch die Kredite der Firma Sklarex unter die Lupe genommen.
Und die sind beträchtlich. Mit rund 10 Millionen Mark stehen die Sklarex bei der Bank in der Kreide, weil sie immer wieder Zessionskredite aufnehmen. Nicht, dass ich da Expertise hätte, aber das hat auch gleichzeitig einen richtigen Mann noch nie abgehalten. Deswegen machen wir jetzt mal ganz kurz Finanzpodcast. Zessionskredit heißt, Firma X, in dem Fall Firma Sklarex, hat einen Auftrag von Kunde Y, in unserem Fall ein Bezirksamt. Die bestellen meinetwegen für 10.000 Mark Mäntel. Und das Bezirksamt braucht aber sehr lange, um zu bezahlen.
Behörde.
Ganz klassisch. Also geht Firma X mit der Rechnung zur Bank, noch bevor irgendwas geliefert würde. Und die Bank sagt, wunderbar, Herr mit der Rechnung, wir geben dir sofort 8.500 Mark. Und die 10.000 Mark, die holen wir uns dann später direkt von deinem Kunden, also vom Bezirksamt. Ist jetzt ganz verkürzt erklärt.
So waren die Sklarex aber immer flüssig. Und die Stadtbank hat da gerne mitgemacht, weil so eine Forderung an ein Bezirksamt, das ist ja eine sichere Sache. Ne? Ja. Die zahlen ihre Rechnung auf jeden Fall, auch wenn es ein bisschen dauert. Und die Bank hat daran zumindest theoretisch ja auch noch mitverdient.
Das Problem ist jetzt aber, die Sklarex haben irgendwann angefangen, keine Einzelrechnung mehr einzureichen, sondern sogenannte Sammelbestellungen. Und da stand dann ernsthaft nur noch auf der Rechnung 50.000 Mark für Mäntel, Decken und Unterhemden. Also auch nicht mehr, welches Bezirksamt wie viel zahlen musste.
Dadurch war für die Bank kaum mehr nachvollziehbar, welche Rechnung schon beglichen und welche noch offen war und welches Bezirksamt wie viel hätte zahlen müssen. Ist aber auch noch nicht der Skandal. Den deckt der Revisor, also der hauseigene Prüfer der Stadtbank, Otto Fabian, im September 1929 auf.
Genau, dem fällt nämlich eine Rechnung ans Bezirksamt Spandau ins Auge über fast 70.000 Mark, was dann schon ganz schön viel Geld ist für das arme Berlin. Und er fragt dann nach beim Bezirksamt, macht weitere Stichproben und dabei kommt unter anderem raus, Spandau hatte 28 jungen Mäntel bestellt. Laut Sklarex Rechnung müssten es aber 1.400 Mäntel gewesen sein.
Was soll Spandau mit 1.400 Mänteln? Und netter Zufall, Revisor Otto Fabian hat früher selbst im Bezirksamt Spandau gearbeitet. Also er kennt die Leute da, er weiß genau, wer dort befugt war, solche Aufträge zu genehmigen. Und der Pförtner des Bezirksamts gehört definitiv nicht dazu. Pass auf.
Ja.
Zitat: Auf den Bestellzetteln fielen hierbei Unterschriften von Personen des Bezirksamts Spandau auf, die dem Revisor Fabian bekannt waren. Es wurden Unterschriften von 13 verschiedenen Personen, darunter die des Pförtners Globig aus Spandau, festgestellt. Nach den Aufzeichnungen soll der Kontoinhaber, also Sklarex, allein an das Bezirksamt Spandau jetzt noch eine Forderung von rund 709.000 Reichsmark haben.
Also, die Sklarex erfinden einfach Aufträge und dann auch so richtig frech setzen sie die Unterschrift des Pförtners drunter.
Ja, als ob der 1.400 Mäntel bestellen dürfte oder bräuchte. Es ist wirklich dreist.
Ja, und mit diesen völlig überdimensionierten Rechnungen holen sich die Sklarex dann ihre Kredite bei der Berliner Stadtbank. Und die merkt nichts, auch weil die Brüder regelmäßig selbst Geld bei der Stadtbank einzahlen und als Absender irgendein Bezirksamt draufschreiben.
Und vielleicht will man bei der Stadtbank auch nichts merken. Mhm. Dazu gleich mehr. Die Brüder kriegen schnell mit, dass zum Beispiel in Spandau nachgeforscht wird im Zuge dieser Revision. Und Leo Sklarex marschiert daraufhin schnurstracks ins Dienstzimmer des Bankdirektors. Der Bankangestellte, der die Revision beaufsichtigt, Neumann heißt er, erinnert sich später so daran. Sklarex beklagte sich in ziemlich arroganter Weise darüber, dass untergeordnete Beamte sich in seine geschäftlichen Angelegenheiten mischten. Die Stadtbank sei nicht berechtigt, an seine Kunden heranzutreten und er wäre, wenn dies weiterhin geschehe, gezwungen, die Verbindung mit der Stadtbank zu lösen und sie für den ihm entstandenen Schaden haftbar zu machen. Die Großbanken drängten sich danach, ihn als Kunden zu bekommen und er könne jeden Tag aufgrund seines Monopolvertrags 5 Millionen Mark bekommen, mit denen er den größten Teil seines Kredits bei der Stadtbank sofort abdecken könnte.
Ja, muss er auch erstmal machen, ne? Ganz schön chuzpe. Und es ist auch effektiv. Es passiert nämlich erstmal gar nichts. Die Chefetage der Stadtbank erklärt ihren Revisoren, dass diese Unregelmäßigkeiten bei den Bezirksämtern die Banken nichts angehen würde. Die sollen sich raushalten. Neumann gibt sich aber damit nicht zufrieden.
Guter Mann.
Ja, er geht direkt zu Bankdirektor Schmidt und geht ihm richtig auf die Nerven, hakt immer wieder nach, bis Schmidt irgendwann klar macht, dass die Angelegenheit nunmehr erledigt sei, weil die Firma Sklarek der beste Kunde der Stadtbank sei und diese deshalb auf gute Beziehungen großen Wert legen müsse. Die Angelegenheit Sklarek dürfe nicht bürokratisch, sondern müsse kaufmännisch behandelt werden.
Ja, das hätte der Bankdirektor gerne. Gleich erfahren wir auch warum. Am 26. September 1929 werden die Sklarek-Brüder wegen Betrugs und Urkundenfälschung verhaftet. Und der Direktor der Stadtbank ist nur einer von vielen, die in diesem Moment ahnen, jetzt geht's auch mir an den Kragen. Die Sache mit den Sklareks ist sehr viel größer als der zu billige Pelzmantel von Bürgermeister Bös.
Ja, viel größer. Es ist der größte Korruptionsskandal der Weimarer Republik sogar. Und die Zeitungen stürzen sich dann natürlich drauf, berichten täglich neue Details. Für besonders großes Aufsehen sorgt die sogenannte Kleiderliste der Sklarek-Brüder. Mal ein Beispiel für die Schlagzeilen, die produziert werden. Hamburger Volkszeitung schreibt am 9.11.29 Sektgelage auf Sklareks Kosten. Wann machen wir ein Sektgelage auf Falkensteins Kosten? Das frage ich mich.
Bitte lies den Artikel.
Der Berliner Korruptionsskandal nimmt immer größere und gigantischere Ausmaße an. Nicht nur die Sozialdemokraten sind in dem Sklarek-Sumpf verstrickt, sondern auch die Deutschnationalen, die Hakenkreuzler und die Deutsche Volkspartei mit prominenten Mitgliedern, Reichstagsabgeordneten, Stadtverordneten und so weiter. Das Nachrichtenamt der Stadt Berlin veröffentlichte einen Auszug aus der Kleiderliste Sklareks. Die Mehrzahl der gestern von uns genannten Kunden muss jetzt preisgegeben werden.
Auf der Liste Stadträte, Bezirksbürgermeister, Schulräte, Verwaltungsräte, Obermagistratsräte, eigentlich alle Räte, die Berlin so zu bieten hat. Sie alle sollen sich bei Sklarek zu besonderen Konditionen oder sogar kostenlos haben einkleiden lassen. Stehen auf der Kleiderliste. Im Gegenzug haben sie, so zumindest die Vermutung, den Sklarek bei ihrem Betrug aktiv geholfen oder zumindest im richtigen Moment weggeguckt.
Und die Presse kennt wirklich über Wochen kein anderes Thema. Es gibt immer mehr Namen, die ans Licht kommen und immer mehr, ich möchte sagen, pikante Details, die ans Licht kommen. Stadtbankdirektor Schmidt zum Beispiel, der ist der, der die Angelegenheit so gerne unbürokratisch, lieber kaufmännisch geregelt hätte. Der war ganz schön dicke mit den Sklareks. Leo Sklarek nannte ihn den Chef des Amüsements, wenn er auf dem Jagdschloss der Brüder in Waren-Mecklenburg-Vorpommern zu Gast war.
Eigentlich mein Spitzname.
Ja.
Dazu gibt es später auch eine gute Story im Gerichtssaal. Der Richter bezweifelt die Aussage der Anklage, dass bei so einem Ausflug aufs Jagdschloss 5 Personen 50 Flaschen Sekt getrunken haben könnten. Das sei ja wohl ein bisschen übertrieben. Da fiel ihm Leo Sklarek ins Wort. Aber Herr Vorsitzender, wir haben mit 5 Personen sogar 80 Flaschen getrunken.
Und zum Dank für die schönen Partys hat Bankdirektor Schmidt zum Beispiel den Kredit des Sklareks im August 29 eigenmächtig ohne interne Absprachen einfach nochmal um eine weitere Million erhöht.
Und halt auch nicht so gut hingeguckt, ne?
Nicht so genau hingeguckt, wenn Spandau angeblich 1400 Mäntel bestellt hat. Eine Hand wäscht die andere.
Es kommt raus, dass die Stadträte Otto Gäbel und Gustav Degner, beide KPD, eine entscheidende Rolle beim Zustandekommen des Monopolvertrags, der Sklarek mit der Stadt gespielt haben. Im Austausch für den schönen Deal hatten beide Geheimkonten, die von den Sklarek gefüllt wurden. Degners Frau bekam zum Beispiel ein 77-teiliges Porzellanservice von den Sklarek obendrauf. Gäbel ließ sich ein Auto schenken und hat in Nobellokalen auf Kosten der Brüder gegessen und getrunken.
Wie kam das wohl bei der Berliner Bevölkerung an?
Richtig gut. Ja, man selbst hat kaum genug zu essen und die feinen Herren Politiker trinken Sekt aus Kübeln.
Regina, Korruption ist ja auch nicht beliebt, wenn es den Leuten gut geht, aber der Gegensatz, genau wie es Jana gerade gesagt hat, der war schon heftig, oder?
Ja, natürlich. Die Leute waren ziemlich arm, gerade im Jahr 1929, ein großes Krisenjahr. Ja, man liest ja immer wieder, in welchen Verhältnissen die Leute lebten. Ich habe vor kurzem erst noch einmal gelesen von Willy Pröger, das ist ein Journalist, der war sehr berühmt in den 1920er Jahren. Und er hat noch einmal beschrieben, wie die Menschen lebten und was sie sich alles einfallen ließen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Zum Beispiel beschreibt er da in eine kleine Wohnung, eine Einzimmerwohnung in der Linienstraße, von der er wusste, dass sie an Prostituierte vermietet wird. Also ein Zimmer wird immer an Prostituierte verlebt. Aber die Leute leben noch in dieser Wohnung. So. Und was macht man? Also sie vermieten tatsächlich ihr Ehebett und auch ihre Küche, das war sozusagen der Warteraum, an Prostituierte. Und Pröger ist auch also in dieses Zimmer gegangen und hat sich das angeschaut und sieht eine total versiffte Matratze, ein Handtuch, das nass ist und stinkt, eine Waschschüssel mit einem Schmutzrand drin, sonst gar nichts weiter, vielleicht noch eine total kaputte Kommode. Und ja, das war wirklich Armut. Und die Leute mussten das machen, die mussten diese Zimmer vermieten. Ja, sie hätten sonst ihre Miete nicht zahlen können und man wurde relativ schnell exmittiert, also schnell aus der Wohnung rausgeschmissen, wenn man nicht zahlen konnte. Ja, die Menschen lebten wirklich in Not.
Also so stundenweise weitervermietet, damit man sich die Miete leisten konnte. Wow. Regina, wie korrupt waren die Behörden von Berlin zu dieser Zeit eigentlich und auch zum Beispiel die Polizei?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch, also als ich mich mit diesem Fall nochmal beschäftigt habe, habe ich auch nochmal nachgeschaut. Denn klar, habe ich mir diese Frage auch gestellt. Und ich habe gar nicht so viel Konkretes gefunden. Also Korruption jetzt weniger vielleicht mit viel Geld, allenfalls ja mit Einladungen auf ein Gut, für einen Urlaub oder für eine Jagd. Aber richtig konkrete Fälle sind mir da gar nicht so aufgefallen. Vielleicht war ja diese Korruptionsunkultur, wie wir sie heute schon fast kennen, noch gar nicht so verbreitet. Es ist seltsam, denn erst als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, also nach 1933, sie ritten auf vielen angeblichen Korruptionsfällen, auch von Politikern aus der Weimarer Republik herum. Zum Beispiel innerhalb der Polizei. Sogar Ernst Gennert wurde verdächtigt, korrupt gewesen zu sein. Da ging es um die Ringvereine, dass er von denen Geld bekommen hätte. Die Ermittlungen gegen Gennert wurden dann irgendwann mal eingestellt. Aber sein Kollege, Kriminalrat Trittin, der ja ein durchaus prominenter und fähiger Polizist war, war ebenfalls betroffen und wurde ebenfalls der Korruption verdächtigt. Er kam auch deshalb ins Gefängnis, zumindest ins Untersuchungsgefängnis, und in der Zelle verübte er dann Selbstmord. Hm. Also was an diesen Sachen dran ist, das kann ich wirklich nicht sagen. Aber klar hat es Korruption gegeben, aber vielleicht nicht so offensichtlich wie bei den Sklarex und auch nicht in diesem enormen Ausmaß, wie man das heute aus vielen Ländern, Städten kennt.
Fakt ist aber, danke Regina, immerhin werden nach der Bekanntmachung der Sklarik-Affäre etliche Beamte suspendiert. Und der Skandal im Skandal während des Stromausfalls. Quatsch. Während Berlin im Korruptionssumpf versinkt, ist der Oberbürgermeister in Begleitung mehrerer Verwaltungsangestellter in Amerika und macht auch keine Anstalten, zurückzukommen.
Am 10. Oktober 1929 schickt er ein Telegramm aus San Francisco, haben in gemeinsamer Beratung Sachlage klar geprüft, festgestellt, keiner von uns über Geschäfte der Sklarik mit der Stadtbank irgendwie unterrichtet oder beteiligt.
Na dann ist das ja geklärt.
Er und zwei seiner Mitreisenden haben wohl im Laufe der Jahre Kleidung bei Sklarik gekauft, ne, Thema Kundenliste, aber Oberbürgermeister hat alles bezahlt. Presseinterviews dahin beantwortet, dass Beteiligung von Stadtbeamten für ausgeschlossen, Aktion in Berlin für Wahlmanöver halte. Erbitten Berichtigung durch Berliner Presse, gerichtliches Vorgehen gegen Verleumdung, Abkürzung der Reise wegen ungünstiger Schiffsverbindung schwer möglich und sachlich bedenklich.
Und wie kam das wohl bei der Berliner Bevölkerung an?
Auch richtig gut.
Okay. Ich möchte noch einmal Teufels, also Bürgermeisters Anwalt spielen, weil die Kommunikation über den großen Teich, das war natürlich damals nicht so einfach. Es wurde alles per Telegramm gemacht. Vielleicht hat er die Brisanz der Situation einfach unterschätzt.
Dass er nicht sofort zurückkommen will, nehmen ihm die Berliner und Berlinerinnen jedenfalls sehr, sehr übel.
Und das befeuert natürlich auch die Gerüchteküche. Der Ohligser Anzeiger nennt es sehr verdächtig. Und das Merseburger Tageblatt berichtet über mehrere und immer mehr Beschuldigungen gegen Bürgermeister Böß. Sie berufen sich da auf Berichte der Roten Fahne. Das ist eine Zeitung der Kommunistischen Partei. Und der liegen angeblich Briefe vor, die beweisen, dass Böß schon vor 2 Jahren auf die Praktiken der Sklarik-Brüder hingewiesen wurde und die Geschichte unter den Teppich gekehrt hat. In der Roten Fahne wurde laut Ermittlungsakte auch behauptet, dass Böß mit 34 Koffern nach Amerika gereist ist, was als Indiz gewertet wurde, dass er nicht vorhat, jemals zurückzukommen.
Genau wegen solcher Berichte gibt es dann auch ordentlich Krawall am Bahnhof Zoo, als Böß mit übrigens deutlich weniger als 34 Koffern doch zurückkehrt. Mehr als einen Monat nach der Verhaftung der Sklareks allerdings erst. Böß soll sichtlich schockiert gewesen sein von dem Empfang und sieht zu, dass er so schnell wie möglich vom Bahnsteig ins Auto kommt. An seiner Dienstwohnung in der Leibnizstraße wartet aber schon das nächste Begrüßungskomitee. Grelle Pfiffe ertönten und Rufe. Die Polizeibeamten drängten die Menge so weit zurück, dass sie wenigstens ein Spalier vom Hauseingang bis zum Bürgersteig bilden konnten. Oberbürgermeister Böß stieg zuerst aus dem Wagen. Er sah nach den Unruhen auf dem Bahnhof sehr blass und erregt aus, begab sich aber in langsamen Schritten mit seiner Gattin in die Dienstwohnung hinein, während die Demonstranten johlten und zischten. Die Polizei musste die Straße räumen. Dabei wurde eine Person festgenommen, die einen Schafspelz angezogen hatte und schrie: Geschenk von Sklarek.
Dieser Pelzmantel war der absolute Dauerbrenner in der Presse, der, obwohl er ja angeblich 5.000 Mark kosten sollte, geschätzten Wert hatte, den Bürgermeister nur 375 Mark gekostet hat. Und Böß erklärt dazu vorm Untersuchungsausschuss Folgendes: Meine Frau und ich waren beide der Auffassung, dass 375 Mark kein angemessener Preis war, aber wir sahen davon ab, der Firma Sklarek einen höheren Betrag aufzudrängen, weil sich etwa zur selben Zeit folgender Vorfall abspielte. Ich hörte von irgendjemand, dass der bekannte Maler Pechstein in sehr bedrängten Verhältnissen lebe. Ich habe oft Künstler unterstützt.
Frag mal lieber Mann. Er sagt, dass er dann selber zu Pechstein, und wir reden hier mit großer Wahrscheinlichkeit über den Max Pechstein, also den Expressionisten, Mitglied der Brücke, ins Atelier gefahren ist und feststellt, ja, der könnte wirklich Geld gebrauchen. Und da kommt Böß eine Idee. Zitat: Wenn der offenbar ungeheuer reiche Sklarek, von dem niemand irgendetwas Übles annahm, von mir für einen Pelz nur 375 Reichsmark verlangte, so mag der Mehrwert armen Menschen zugutekommen.
Und das sieht dann so aus: Böß will als Ausgleich für den zu günstigen Mantel 1.000 Mark für das Gemeinwohl ausgeben und kauft sich für 800 Mark ein Bild von dem armen Pechstein. Und die restlichen 200 Mark gibt er dann 2 notleidenden Schwestern seiner Frau. Also damit ist dann seiner Ansicht nach der Gerechtigkeit Genüge getan.
Hey, explodierender Kopf-Emoji, wirklich. Was ist denn das für ein Wertesystem und Moralverständnis? Dass der Nerzpelz so günstig war, hält er für entweder eine Dummheit von den Sklareks, also die haben sich vielleicht einfach vertan, oder eine zu weitgehende Freundlichkeit, vielleicht auch eine Art Protzerei. Aber Vorteile haben sich die Brüder bei ihm dadurch nicht verschafft und er wusste angeblich auch nichts von ihren Machenschaften.
Diese Geschichte mit dem Pelz wird ihn seinen Lebtag verfolgen. Und in den Kneipen Berlins singt man später, wenn der damals sehr berühmte Schlager Schöner Gigolo, Armer Gigolo gespielt wird, einen neuen Text.
Ein Prost auf unseren famosen Bürgermeister.
Bürgermeister Böß! Bürgermeister Böß, denke nicht mehr an die Zeiten, als du warst im Amt, gingst in Seid und Samt, konntest Deutschland Zukunft leiten. Stellung in Passé, Slavik sagt Adieu, schön an der du liegst im Fransen. Und dann kriegst du noch zum Ton eine Klotze von Sohn. Nun geh und lass das streiten.
Komm, eins noch.
Ihr hört es schon im Song, im Text, Stellung ging passé. Bös wird nämlich nach seiner Rückkehr direkt beurlaubt, darf nicht mehr über losgehen und später beschließt der Bezirksausschuss seine Dienstentlassung. Der wehrt sich dagegen, wird stattdessen in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Also für Bös geht die Sache vergleichsweise glimpflich aus, auch wenn er sicherlich gern Bürgermeister geblieben wäre. Für Berlin ist der Schaden aber immens. Bös Stellvertreter Arthur Scholz fasst das Ganze ganz gut zusammen. So schwer dieser Betrugsfall der Sklarex ist, so wäre in ihm selbst nicht das Schlimmste zu erblicken. Betrügereien, bei denen es sich um viel größere Summen gehandelt hat, sind in den letzten Jahren und Monaten häufig vorgekommen. Sie sind verhältnismäßig bald vergessen worden. Der Verlust ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste erblicke ich darin, dass die Sklarex es verstanden haben, weite Kreise und Parteien in diesem Fall zu verstricken und dadurch den Eindruck zu erwecken, dass eine Korruption in weitesten Kreisen der Stadt besteht. Es entwickelt sich, so sagt Scholz, eine wahre Sklarex-Psychose.
Und zwar zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Dass die Zeitungen, vor allem die politischen, den Fall über Wochen ausschlachten, ist kein Zufall.
Am 17. November 1929, knapp zwei Monate nachdem die Sklarex auffliegen, wird nämlich in Berlin gewählt. Die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin. Es geht also darum, welche Partei die nächsten vier Jahre die Geschicke der Stadt leiten wird.
Regina, das heißt, das Ganze passiert mitten im Wahlkampf. Berlin ist während der Weimarer Republik traditionell SPD-Stadt. Wir wissen ja, dass sich das dann bald ändert. Wie wurde 1929 Wahlkampf gemacht? Auch im Unterschied zu heute vielleicht.
Naja, es wurden natürlich noch Wahlplakate geklebt, aber die waren nicht so wie heute, dass die Kandidaten also smart zurechtgemacht und am besten noch vom Profifotografen abgelichtet und vielleicht ein bisschen mit KI und so verschönert. Nee, das waren Plakate, die aggressiv waren, also am besten noch mit geballter Faust oder mit Hammer und Sichel und mit schmissigen Parolen, also Kampf dem Mietwucher oder Ähnlichem. Also Wahlplakate waren weitaus aggressiver als heute, aber um die Leute zu informieren, machte man, und das machten alle Parteien, Wahlversammlungen. Das war so eine Art Informationsveranstaltung, die so je nach Größe der Partei in größeren Sälen stattfand, zum Teil sogar im Sportpalast oder eben in Vereinsräumen von Kneipen. Und davon gab es unendliche, denn irgendwie mussten sich die Leute ja informieren. Sie hatten zwar Tageszeitungen, die wurden auch gelesen, aber es gab ja kein Fernsehen und so informiert waren die Leute dann vielleicht doch nicht.
Kein RBB 24,
gar nichts gab es.
Weil auch viele gar keine
TikTok,
gar keine Informationen hatten.
War der Sklarex-Skandal, Regina, würdest du sagen, war das ein Geschenk für die politischen Ränder?
Ja, natürlich, weil alle irgendwie davon profitierten und auch alle seltsamerweise darin verstrickt waren. Also theoretisch hätten sie sich gar nicht so aufregen dürfen.
Also frei von Schuld war im Grunde keine Partei, auch wenn tatsächlich die einzige Partei, die nicht direkt in diesem Skandal verstrickt war, die NSDAP war. Aber das wird ja wohl auch maßgeblich damit zusammenhängen, dass die zu dem Zeitpunkt auch überhaupt gar keine Rolle gespielt haben in Berlin, ne, Regina? Die hatten ja noch keine Verantwortung.
Ja.
Und was sollst du jemanden bestechen, der nichts zu sagen hat?
Ganz links und ganz rechts hat von diesem Skandal besonders profitiert. Die konnten es für sich nutzen, also KPD und NSDAP. Das wichtigste Werkzeug dabei waren die Zeitungen der beiden Parteien. Die KPD inszeniert sich in der Roten Fahne als Aufklärer und schreiben zum Beispiel, die Mauer des Schweigens wurde von uns durchbrochen. Wir enthüllen die Kleiderliste der Sklarex-Kunden.
Später stellt sich heraus, dass sie auch einfach drei Namen zu der Kundenliste, der Kleiderliste hinzugefügt hatten bei der Roten Fahne. Sozialdemokraten natürlich. Beamte, die die Zeitung später wegen Verleumdung verklagen und auch Recht bekommen, denn sie hatten tatsächlich nichts mit den Slareks zu tun. Der verantwortliche Redakteur der Roten Fahne muss auch eine Geldstrafe bezahlen.
Um die eigene Glaubwürdigkeit zu wahren, greift die KPD in den eigenen Reihen hart durch und schließt die korrupten Stadträte Gebel und Degner umgehend aus der Partei aus. Und dann schreibt die Rote Fahne dazu: Das ist der Unterschied zwischen der kommunistischen Partei und den Parteien der Bourgeoisie. Das ist auch eine Taktik, die sich auszahlt. Also bei der Kommunalwahl 1929 steigert die KPD ihren Stimmenanteil von 18,7 auf 24,6. Und die SPD beim Thema Sklarik, Hauptfeindbild der Roten Fahne, verliert 4,2%, bleibt aber stärkste Kraft.
Die NSDAP nutzt den Skandal vor allem für ihre antisemitische und antidemokratische Propaganda. Im Völkischen Beobachter und in der Zeitung Der Angriff wirft man der Regierungspartei Vertuschung vor und stürzt sich aber vor allen Dingen auf die jüdische Herkunft der Slarek-Brüder. Und der wütende Empfang von Bürgermeister Böß am Bahnhof Zoo, der wurde wohl maßgeblich von Josef Goebbels, damals Gauleiter in Berlin, orchestriert. Berlins Oberbürgermeister wird an diesem Abend nicht nur als korrupter Schieber, sondern auch als Judenknecht beschimpft.
Goebbels notiert auch am nächsten Tag Folgendes in seinem Tagebuch: Böß ist gestern von uns Nationalsozialisten empfangen worden, mit Schmähungen und Pfeifkonzert. So ist's recht, die Zeitungen schimpfen wie die Rohrspatzen.
Ja, wenn die demokratischen Zeitungen schimpfen, dann hat er alles erreicht, was er wollte.
Die Wahl ist für die NSDAP kommunalpolitisch ein Meilenstein. Ihr gelingt mit 5,8% erstmals der Einzug ins Berliner Stadtparlament.
Der Prozess gegen die drei Sklarek-Brüder beginnt im Oktober 1931. 124 Verhandlungstage, 23 Sachverständige, 614 Zeugen, 100.000 Mark Prozesskosten und insgesamt 14 Angeklagte. Die Stadtbankdirektoren und die beiden KPD-Stadträte, über die wir vorhin gesprochen hatten, der Köpenicker Bezirksbürgermeister und der Buchhalter der Firma Sklarek werden zu Gefängnisstrafen verurteilt.
Der jüngste Sklarek-Bruder Max ist schwer nierenkrank und nicht verhandlungsfähig. Leo und Willi Sklarek bekommen 4 Jahre Zuchthaus und 5 Jahre Ehrverlust.
Damit ist die Geschichte aber noch nicht ganz vorbei. Das haben wir jetzt schon bei einigen Fällen gehabt, die gegen Ende der Weimarer Republik spielen. Die Nazis rollen den Fall dann nach der Machtübernahme nochmal auf zu Propagandazwecken.
Leo und Max Sklarek werden dann in den 40er Jahren in Konzentrationslagern ermordet. Willi Sklarek kann entkommen, stirbt aber bereits 1938 in Prag. Oberbürgermeister Gustav Böß ist zwar längst im Ruhestand, wird 1933 aber wegen Dienstvergehen verhaftet und sitzt dann 9 Monate in Untersuchungshaft. Danach verlässt er Berlin und stirbt ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs in München.
An seine Errungenschaften, wir haben es ganz am Anfang der Folge besprochen, den Flughafen, die Messe, die vielen Sportplätze, die Geschenkten, erinnert sich heute eigentlich niemand mehr, auch wenn er letztendlich wohl nicht zu den Hauptakteuren im Sklarek-Skandal gehörte und in Anführungsstrichen nur einen zu günstigen Pelzmantel gekauft hat.
Aber das hat gereicht, um den Glauben an seine Integrität zu erschüttern. Und eine Demokratie funktioniert im Gegensatz zu Diktaturen eben nur, wenn die Menschen denen, die Verantwortung tragen, auch vertrauen.
So nämlich. Und damit macht jetzt jeder, was er will.
Ich will Regina Danke sagen für heute.
Ich bedanke mich bei euch.
Und wir freuen uns, euch in 2 Wochen wieder zu hören und zu sehen. Nächste Woche im Visier.
Mhm. Und in 2 Wochen gibt es endlich wieder die nächste Folge Crime History. Ein Teppichhändler wird brutal ermordet und seine Spur führt zu einer Pensionsbesitzerin und zu ihrem Liebhaber.
Der Matrosen-Willi.
Also, will ich unbedingt kennenlernen, dann werde ich wieder einschalten und ihr abonniert gerne den Kanal, leitet weiter.
Du musst gar nicht einschalten, weil du machst den Podcast. Ich wollte es nur noch mal sicherstellen, dass du...
Dann schreibe ich wenigstens einen lieben Kommentar.
Mach das doch. Tschüss.
Tschüss.
Crime History ist ein Podcast vom RBB. Produziert von Bose Park Productions. Moderation: Jana Falkenstein und Florian Prokop. Redaktion: Dörte Kaspari und Jörg Simon. Story und Recherche: Jelena Berner, Laila Melis und Lena Neff. Kamera, Ton, Schnitt: Kara Gazarian und Alexander von Wagen. Producer: Bose Park, Sue Holder und Chris Guse. Produktionsleitung: RBB, Tatjana Wilms.